Psychospiele, ein Psychologie-Podcast.
Herzlich willkommen zum Psychospiele-Podcast. Heute mit dem Thema Online-Dating. Was bedeutet das für unser Liebesleben? Und ich kann schon mal so viel ankündigen, dass diese Folge Adrians Folge wird, weil Adrian uns Hard Facts und Fun Facts.
Du suggerierst hier schon einiges, ne? Also ist dir bewusst, also geht das hier um was, ist das was Persönliches, Patricia?
Erwartungsmanagement, Adrian. Nein, also Adrian wird euch gleich so ein paar Fun Facts zum Thema Tinder und Online-Dating präsentieren.
Ja, und ich möchte mal dazu sagen, das liegt nicht daran, dass ich das so viel selber benutzt habe, sondern weil ich hier einfach die Arbeit mache. So sieht das nämlich aus. Ne?
Wir wollen hier keine falschen Bilder suggerieren.
Genau, okay. Gut, ja, Online-Dating, glaube ich, ein Riesenthema, gerade jetzt auch mit dem Hintergrund Corona und der Lockdown und all den Dingen.
Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wann das aufgekommen ist? Also haben wir das als Phänomen, wann hast du das bewusst mitbekommen, dass es sowas gibt?
Sicherlich schon so, ich weiß nicht, so 2015 vielleicht, 14 würde ich mal sagen. Mhm. 7 Jahre her, glaube ich, habe ich es erst mal gehört. Oder dann kam natürlich immer Tinder auf. Tinder war so immer das Hauptgesprächsthema, wenn es um Online-Dating ging. Aber ja, würde ich sagen, oder?
Ich glaube auch. Also ich kann es auch nicht so genau datieren, aber ich kann mich ganz gut erinnern, weil ich eine Freundin hatte, die immer ganz vorne mit dabei war, so an den neuesten Internetphänomenen. Und das war auch damals hier in Berlin. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das vielleicht so 2013, 2014. Und ich glaube, sie war eine der Ersten, die das hier ausprobiert hat. Ganz spannend.
Ich glaube, Tinder wurde 2012 gegründet, ne? Und dann war sie ja wirklich eine der Ersten oder einer der wenigen.
Die erste Nutzerin.
Bei digitalen Dingen ist bei mir einfach immer, ich bin immer 5 Jahre hinten dran. Das wird sich auch nie ändern, aber wie du schon gesagt hast, jetzt bin ich Experte zumindest. Fast 10 Jahre nach der Gründung von Tinder weiß ich dann auch Bescheid. Genau, also wie du schon gesagt hast, wir wollen ein paar Statistiken dazu euch präsentieren, die natürlich auch so ein bisschen Rückschlüsse auf psychologische Eigenschaften, Phänomene uns bringen, die wiederum vielleicht erklären, wie der Mensch so tickt, weil in unserem Podcast geht es ja auch immer wieder darum, was ist eigentlich die menschliche Natur, wie verhalten wir uns und wie kann man das verstehen und erklären.
Ja, oder wie ticken vielleicht auch Frauen und Männer dann doch unterschiedlich auf solchen Online-Plattformen, ne?
Definitiv. Also wir haben jetzt eine Studie hier, die ziemlich groß ist, das ist die größte Online-Dating-Studie, die überhaupt gemacht wurde. Die ist über Hinge. Hinge ist so ein Konkurrent von Tinder.
Genau, wir wollen ja jetzt nicht alle, wir wollen uns nicht ausschließlich auf Tinder fokussieren. Nee. Es gibt ja auch noch mehrere Dating-Apps, zum Beispiel Hinge oder Bumble oder OkCupid.
Genau. Du kennst sie alle, ne?
Jetzt habe ich mich selbst verraten.
Oh ja. genau, also in dieser Studie wurden 121 Millionen potenzielle Matches untersucht. Also Probanden haben geswiped, wie man das ja so kennt, also links, rechts, ja, nein. Und jede Präsentation eines anderen Profils war also ein potenzielles Match. Bevor wir da aber vielleicht ins Detail gehen, vielleicht nochmal ein paar andere allgemeine Statistiken. Also jetzt gerade zum Marktführer Tinder, ich glaube, der hat über 50% Marktanteil, 66 Millionen Nutzer weltweit. In Deutschland ist es so, dass fast schon jeder Zweite online nach der großen Liebe sucht und jeder Dritte davon die auch findet. Und ja, mit in Bezug auf Corona viele neue Nutzer, also der Markt wächst und wächst auch schnell, wurde wahrscheinlich durch die ganzen Kontaktbeschränkungen etwas reduziert, aber das große Wachstum soll wohl erst noch kommen.
Woran mag das liegen? Also, dass hier auch Tinder annimmt, dass das große Wachstum noch kommen wird oder dass das sozusagen ein Wachstumsmarkt ist. Wie erklären wir uns das?
Wahrscheinlich, also ich denke mal, dass Corona natürlich da extrem in die Hände spielt. Alle digitalen Anwendungen, alles Digitale wird durch Corona einfach massiv gepusht, weil es natürlich versucht wird, das Digitale mehr durch das Analoge zu ersetzen. Siehe auch unsere andere Folge über Digitalisierung. Und ich denke einfach auch, dass Online-Dating an sich normalisiert wird. Früher Was hattest du früher für einen Eindruck von Leuten, die sich über ein Online-Dating-Portal kennengelernt oder das nur benutzt haben?
Ja, das ist natürlich auch so irgendwie so ein Stigma gewesen. Ja. Ne? Also so im Sinne von, du hast es im realen Leben nicht geschafft und genau. musst jetzt irgendwie ausweichen auf Tinder oder eine andere ja. Dating-App. Ich glaube, das ist schon ganz gut, dass das ja auch stattfindet, Richtig. Dass wir da so eine Normalisierung oder auch so eine Entpathologisierung haben.
Ja. Ich glaube, auch gerade bei attraktiven Frauen war das so ein Ding, da kann ich mich nicht blicken lassen. Ich glaube immer noch, dass viele Frauen auch Angst haben, da gesehen zu werden von Arbeitskollegen, von Freunden vielleicht, weil das natürlich schon so rüberkommt als, da, die ist jetzt irgendwie, die bräuchte jetzt hier mal einen Mann. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding, kann das sein?
Ja, das würde ja wieder so reinfallen in, hat es irgendwie nicht geschafft, genau. nicht hinbekommen.
Richtig, das, ja.
Ja, was ich da glaube ich auch noch ganz spannend finde oder was ich hinzufügen würde, ist so, dass natürlich auch alle nachfolgenden Generationen, das sind ja nicht nur Digital Natives, sondern die kennen sich wahrscheinlich noch mehr als Natives aus, dass die sehr wahrscheinlich sowieso damit aufwachsen und dass für die das ganz auch ganz normal ist, ne? Dass man, wenn man sowieso überall online rumhängt, auf diversen Apps, Seiten, sonstigem, warum sollte man das nicht auch sowieso dann auch darüber machen?
Ja, also ich glaube auch diesbezüglich wird sich eine extreme Entwicklung vollziehen. Das können wir, glaube ich, gar nicht noch nicht so richtig absehen und ich glaube, da können wir nur mutmaßen, aber dieser Gedanke ist, glaube ich, ganz interessant, wie sich das so wie das so weitergehen wird, ne? Mhm. Wo du schon eben ansprachst, Männer-Frauen-Unterschiede, will ich gleich mal mit der geballten Statistik kommen. es ist bei, also das ist jetzt alles wieder diese Studie, ne, die ich gerade schon zitiert habe, also 0,6% der Männer werden zurückgeliked. Also man muss praktisch 1000 Mal nach rechts swipen als Mann und kriegt einen wieder oder wird einmal praktisch auch zurückgeliked. Und 10,5% der Frauen. Mhm. Das heißt eigentlich auch nur, dass Männer sehr viel öfter liken als Frauen, also sehr viel öfter Ja sagen, und zwar 17,5 Mal so oft.
Okay.
Wer unsere vorherige Folge gehört hat, da hatten wir auch schon so ein bisschen die Theorie formuliert, dass Männer generell etwas offener sind und weniger streng sind, was die Partnersuche angeht.
Also eher Ja sagen und die Frauen sind dann natürlich genau. wählerischer, weil es natürlich auch dementsprechend einen größeren Impact hat.
Genau.
Also ich muss ja den optimalen Partner finden,
Richtig.
Der mir dann im besten Falle auch meinen Nachwuchs versorgt genau. und mich versorgt.
Also die Frauen sind so eine Art Gatekeeper des Genpools, die entscheiden, was wird vermählt, was kommt rein, was kommt nicht rein. Ja, und also wenn man sich das Swipe-Verhalten anschaut, bei dieser, wie gesagt, bei dieser großen Studie wurde einiges an Swipe-Verhalten analysiert, mit Timestamps und allem möglichen versehen, dass du auch wirklich weißt, wie lange ist man auf dem Profil, wie ist so das Verhalten, was guckt man sich an. Mhm. Und es ist auf jeden Fall so, dass sich Frauen ungefähr ein Profil 11 Sekunden anschauen, während Männer sich das nur 6,7 Sekunden anschauen. Mhm. Im Schnitt. Also es gibt natürlich welche, die sind super schnell, es gibt welche, die sind super langsam. Das sind jetzt wieder Mittelwertsangaben. Interessant fand ich, dass Frauen sich Profile von Leuten, die sie ablehnen werden, doppelt so lange anschauen wie Profile, die sie akzeptieren werden. Also Frauen sind sehr schnell darin, Ja zu sagen. Und brauchen sehr lange, um Nein zu sagen. Das heißt, sie zweifeln wohl für eine Sekunde, suchen dann nach mehr Informationen, na, könnte das vielleicht doch noch was sein und sagen dann Nein.
Brauchen also länger, sich zu entscheiden.
Genau, die brauchen länger, sich zu entscheiden. Während Männer schneller sind, Nein zu sagen, aber ungefähr mit Ja und Nein sagen ungefähr konstant sind.
Also gleich lange dann sich das Profil anschauen.
Genau, das fand ich irgendwie interessant. Genau, das heißt, vielleicht auch sind sich Männer ein wenig klarer darüber, was Attraktivität ist und oder was sie begehren. Mhm. Und wir hatten ja schon auch festgestellt in der vorherigen Folge, dass Männer da hauptsächlich auf Attraktivität schauen und Frauen nochmal andere Präferenzen aufweisen. Und dieser Attraktivitätsfaktor ist natürlich viel leichter zu sehen beim Online-Dating als bei Frauen.
Weil man ja eigentlich so in den ersten Eindruck ja durch eine bestimmte Ästhetik und genau. eben auch durch das Aussehen, wie präsentiere ich mich visuell, Richtig. Weil das ja eigentlich so als erste Info am meisten zählt, genau. ne?
Bilder. Mhm. Und Frauen suchen dann gerne nochmal nach den Infos, so wie sieht es mit der Bildung aus und so weiter. Mhm. Genau, und es gibt eben dort so diese, in dieser Studie gab es diese Einheit der Effective Match Rate, ne? Also die Die Wahrscheinlichkeit, also es ist letztendlich eine Wahrscheinlichkeit, die über einen Zähler und einen Nenner läuft. Du hast oben im Zähler praktisch die Anzahl des Nummernaustauschs, also die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Nummer austauscht und weiterführenden Kontakt hast. Und im Zähler hast du eben alle potenziellen Matches. Also von allen Leuten, die du durchswipest, wie viel Prozent wirst du oder wie viel Prozent wirst du deine Telefonnummer geben, mit denen auch weiteren Kontakt haben. Und je höher diese Matchrate ist, ne, desto höher passen diese Leute zusammen und desto höher finden, desto eher und wahrscheinlicher finden sie zueinander. Und es gab verschiedene Eigenschaften von Profilen, die natürlich dann eine höhere oder eine weniger hohe Matchrate oder Effective Matchrate hatten. Was ich am interessantesten fand, ist zum Beispiel, und natürlich ähnliche Bildung, also je höher die Universität ist, desto höher ist die Matchrate. Ne? Dann haben sie zum Beispiel die ganz normalen Liberal Arts Colleges untersucht und dann die Ivy Leagues. Und je höher auch die Bildung ist, desto höher wird auch die Matchrate. Also wenn sich zwei Leute aus einer Ivy League Uni treffen, ist die Chance viel höher, dass sie irgendwie anbandeln und so.
Also
oder so.
Hier ähnlich, ne? Gleich und gleich gesetzlich
gern.
Genau,
gleich und gleich gesetzlich gern. Was ich sehr interessant fand, ist, dass dies auch für Handymodelle gilt, weil die haben natürlich auch die Handymodelle getrackt. Und es scheint wohl so, obwohl das natürlich niemand weiß, dass sich sogar die iPhone-User zu den iPhone-Usern gesellen, die Android-User zu den Android-Usern.
Was glaubst du, warum das so ist? Das ist ja total absurd irgendwie.
Ja, es scheint wohl mit sozioökonomischem Status zusammenzuhängen. iPhone-User haben tendenziell mehr Geld. Mhm. Und das könnte man auch in den Bildern sehen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich wieder auf so eine Ästhetik abzielt, ja. Oder wie ich mich generell präsentiere, dass das doch, auch wenn es irgendwie komisch klingt, aber dass das doch irgendwie aus den Bildern und der zugehörigen Informationen ablesbar ist.
Genau. Und umgekehrt gedacht, haben die verschiedenen Telefonhersteller auch unterschiedliche Strategien und so Targetgruppen, Zielgruppen, was Persönlichkeiten angeht. Also es gibt auch Persönlichkeitsunterschiede zwischen Android-Usern und iPhone-Usern zum Beispiel und dass es vielleicht auch damit was zu tun haben kann. Was Eigenschaften angeht, ist es eigentlich so, dass ähnliche Eigenschaften sich anziehen. Interessanterweise auch Extraversion, also Extrovertiertheit, die ja auf Bildern so erstmal gar nicht irgendwie gesehen werden kann und auch in Profilen nicht angegeben ist. Aber sie wird wohl doch durch Bilder vermittelt und
ich glaube, das wird durch den Gesichtsausdruck vermittelt. Also, dass das schon irgendwo einen Effekt hat und man da eine bestimmte Extraversionseigenschaft ablesen kann.
Genau.
Wenn auch vielleicht unbewusst.
Ja. Und es ist auch so, dass ein Pärchen aus zwei Extrovertierten hat die höchste Effective Match Rate. Während wenn sich zwei Introvertierte treffen, läuft
dann?
Das nicht so. Da entsteht kein Gespräch, keiner traut sich wahrscheinlich und die sind so ein bisschen zurückhaltend.
Da passiert gar nichts.
Da passiert gar nichts. Und zwischen den beiden Datenpunkten wäre dann eben ein Introvertierter und ein Extrovertierter oder eher extrovertierter Mensch, das ist dann höher, als wenn das zwei Introvertierte sind.
Mhm.
Genau. Ähnliche Eigenschaften, wie gesagt, sind wichtig, auch Bildung, Beziehungspräferenzen, ne? Also wonach du suchst, ob du jetzt nach einem One-Night-Stand suchst oder nach einer längeren Beziehung, das ist alles wirklich, hat einen großen Einfluss auf diese Matchrate, aber auch Religion und die Größe, also die Körpergröße, genau, also gerade Religion ist ein interessanter Punkt, es ist immer besser, wenn die gleich ist, dann hast du eine höhere Matchrate. Frauen sind allerdings eher offen für andere Religionen. Männer sind eher nicht so offen, die suchen sich eher eine Frau, die in der gleichen Religion vorhanden ist. Und umgedreht ist es beim Judentum. Da gibt es wohl einen größeren Druck für Frauen, sich einen jüdischen Mann auszuwählen. Das wurde in der Studie so erklärt, dass das Judentum wohl von der Mutter an die Kinder weitergegeben wird und das vielleicht damit irgendwie was zu tun hat. Und ich habe natürlich intensiv recherchiert und es gibt auch eine rein jüdische Dating-App namens J-Swipe, also da kann man dann schon unter sich gleich.
Also das ist eine der höchst gerateten. Na, es gibt natürlich, glaube ich, auch noch andere, aber das ist so die wir jetzt, glaube ich, im Apple Store auf Platz Nummer 1 gefunden haben.
Genau. Das heißt, für viele ist es wichtig, dass man allein schon bei der Selektion des Partners diesen Religionsaspekt einfach vergessen kann und sagen kann, okay, hier sind alle schon mal da wo ich hin will, ne, ich möchte einen jüdischen Mann oder eine jüdische Frau, fand ich auch sehr interessant.
Und du hast es ja, ne, so wenn wir jetzt bei Ähnlichkeit sind, du hattest es in der letzten Folge schon angesprochen. Das finde ich sehr kurios, dass Menschen mit gleichen Initialen auch höher matchen oder sogar heiraten.
11% wahrscheinlicher als das Match. Das ist ja absurd, wirklich.
Verrückt.
Und sie heiraten zu 8,7% wahrscheinlich. Also auf diese ganzen Zahlen will ich jetzt mich hier nicht verlassen, aber es ist definitiv so, dass das einen Effekt hat. Und ich vermute mal, dass wenn man, also sie haben in diesen, in dieser Studie eben so Vor- und Nachnamen mit eingebunden, ne, die man letztendlich auch einen Rückschluss auf die Initialien ziehen lassen. Und ich denke mal, dass man einfach dann letztendlich, man hat so einen ersten Eindruck von jemandem und wenn man dann, wenn einem dann auffällt, aha, gleiche Initialien, ist das natürlich sofort eine riesige Gemeinsamkeit.
Eine Gemeinsamkeit und ich würde fast so weit gehen zu sagen, es ist irgendwie so ein bisschen so ein Mirror-Exposure-Effekt. Ne? Also ich bin das ja schon mein ganzes Leben gewohnt, meine Initialen zu sehen und wenn ich jetzt dieselben Initialen bei einem anderen Menschen, Partner, zukünftigen Partner sehe, dann ist mir der natürlich auch sehr viel sympathischer und rein durch dieses bloße Exposure, ne, wird mir das eher gefallen. Könnte auch mit reinspielen.
Genau. Das geht immer so in zwei, drei Richtungen gleichzeitig, ne, diese ganzen Geschichten. Ja, das waren so die interessantesten, sagen wir mal, spezifischen Dinge, die ich dieser Studie entnehmen konnte. Also ich glaube, wir hatten ja diese verschiedenen Hypothesen, gleich und gleich gesellt sich gern, Gegensätze ziehen sich an und je mehr wir recherchiert haben, je mehr wir auch darüber sprechen, ist einfach Ähnlichkeit das ausschlaggebende Kriterium, auch bei Dating-Apps, wo natürlich auch Leute drin sind, die nicht unbedingt eine langfristige Beziehung suchen. Insgesamt ist auch vielleicht noch interessant, dass wenn eine Konversation entsteht, ist die Chance 25%, dass Kontaktdaten ausgetauscht werden. Das heißt, 3 von 4 Konversationen haben überhaupt keinen Kontaktaustausch zur Folge und verlaufen im Sand.
Ja.
Interessant finde ich da so ein bisschen auch die Überlegung, wie viel Zeit man da eigentlich reinsteckt. Ne?
Ja, oder wie viele Leute man quasi matchen muss und dann überhaupt keine Konversation zustande kommt.
Genau.
Also inwiefern, was das dann eben auch für eine Ratio ist, die ich da habe.
Ja, das wäre auch interessant zu untersuchen, wie so der Zeitkonsum ist und wie...
Ja, und wie viel Zeit ich wirklich reinstecken muss, in wie viele Konversationen, bis ich dann Kontaktdaten zurückbekomme und bis es dann wiederum zu einem Treffen kommt. Ja, also es gibt ja dann auch so unterschiedlichste Techniken, ja, dass man dann gleich sofort irgendwie sich auf einen Spaziergang trifft und gar nicht so lange hin und her schreibt. Ja.
Na klar.
Weil es einfach so zeitintensiv ist, mit so vielen Matches zu schreiben.
Ja, also die Auswahl ist so groß geworden, dass du so viel Zeit in Anspruch nehmen musst, um auszusortieren. Das ist auch irgendwie ein Luxusproblem, oder? Früher, ich weiß nicht, wie viele Kontakte hatte man mit fremden Menschen so vor 30 Jahren? Gut, vielleicht war das in der Hippie-Zeit ein bisschen anders, sondern in den 60ern, 68ern oder... Aber ich glaube immer noch, dass es momentan mit Online-Dating einfach du massive Kontaktmöglichkeiten hast.
Und du hast ja eigentlich sehr viel mehr Konversationen, die online stattfindet, als im realen Leben.
Genau. Ja, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne, wie viel Konversation bleibt davon noch übrig von der menschlichen Kommunikation, wenn wir ja eigentlich auch viel durch Blicke und durch alles kommunizieren. Es ist aber wohl so, dass wohl eine höhere Zufriedenheit in Beziehungen besteht, die online geknüpft wurden und es auch weniger Trennung gibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diesen Teil, also man muss zu der Studie sagen, die wurde von einem Mitarbeiter auch von Hinge mitgestaltet und der hat auch seine Interessenkonflikte dargelegt. Ich weiß nicht, wie
muss man im Hinterkopf behalten.
Genau,
ja?
Also genau. Das, mag sein, mag aber auch nicht sein. Ja, was ich dann auch gefunden habe, was vielleicht so ein bisschen eine Diskussion über Datenschutz entfachen könnte, ist, dass Tinder wohl bald die Einsicht in das Vorstrafenregister ermöglichen möchte.
Das ist mir neu, davon habe ich gar nichts mitbekommen.
Das ist also kam, glaube ich, vor ein paar Monaten raus. Wenn du bezahlst, kannst du bald bei Tinder gucken, ob der schon mal im Knast saß, der Typ. Also das ist absurd.
Schufa-Auskunft.
Schufa-Auskunft, auch die Adresse. Also Datenschutztechnisch finde ich es eine Katastrophe, aber auch interessant zu sehen, wie versucht wird, Sicherheit zu gewährleisten.
Das ist ja auch, ne, also darüber haben wir jetzt keine Informationen, aber die Frage wäre ja auch, inwiefern das relevant ist. Also gab es da Übergriffe oder ist das, ne, also ist es so ein, einfach eine Nutzernachfrage, Nutzerinnennachfrage? Danach, so wie der gläserne, sag ich mal, der gläserne Online-Data oder Daterin. Also was letzten Endes auch dazu geführt hat. Also gab es so viele Übergriffe oder was, ne, was sind so die Beweggründe dieses Unternehmens, das anzubieten?
Ich denke, das Unternehmen hat auf jeden Fall ein Interesse, einen sicheren Rahmen für die User zu gewährleisten und auf deren Wünsche auch einzugehen. Mhm. Und dieses Sicherheitsbedürfnis ist die Frage, wo das herkommt. Ist das vielleicht wirklich durch irgendwelche Vorfälle oder durch Übergriffe? Habe ich jetzt so nicht mitbekommen, aber heißt ja nichts. Mhm. Oder versucht man einfach wirklich, das als sicheren Raum darzustellen, wo nichts passieren kann? Mhm. Und dann vielleicht hinterher sogar zu sagen, weißt du was, Tinder ist sicherer als die echte Welt. Weißt du?
Oder hier wird nichts verheimlicht.
Hier wird nichts verheimlicht, genau. So wie wenn du zum Beispiel in der Bar zu ihm hingehst und sagst, polizeiliches Führungszeugnis bitte, erweitertes, wenn es geht. Hast du dich dabei? Okay, dann sorry. Ja, fand ich interessant. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Was ich noch gefunden habe zu Tinder allgemein, es gibt diesen Elo-Score. Also jeder Nutzer hat einen Score. Der wird so errechnet, wie du andere Leute ratest. Also du sagst immer Ja und Nein. Und natürlich jeder Swipe ist praktisch ein Ranking-Punkt. Mhm. Du lehnst jemanden ab und sagst Nein oder sagst Ja. Und du wirst eben klassifiziert anhand deiner Begehrlichkeit. Du kriegst irgendwann so einen Score, weil dann wird hinterher geschaut, Patrizias Profil hat so und so viel Likes, so und so viel Nicht-Likes und es wird auch geguckt, wie viele von denen, die du geliked hast, haben dich zurückgeliked und wie viele von denen du nicht geliked hast, haben dich geliked oder nicht geliked. Also man kann hinterher schon so eine Art Rangliste erstellen, was die Begehrlichkeit angeht. Die sagen bewusst Begehrlichkeit, also Desirability.
Also nicht Attraktivität, weil das ja so auch mitunter sehr subjektiv sein kann.
Ja, und weil auch die Begehrlichkeit nochmal so Infos mit einschließt, wie groß der Mensch ist, wie seine Bildung aussieht, das ist ja nicht alles Attraktivität. Mhm. Oder vielleicht im weitesten Sinne gefasst. Genau, also jeder Swipe ist ein Datenranking.
Ja.
Und das Krasse ist auch, dass es da eine sehr große Ungleichheit gibt auf dieser Plattform. Wir sind jetzt bei Tinder, diese Studie von Hinge, lassen wir jetzt mal hinter uns.
Es gibt ja auch so, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch immer diese begehrte Profile irgendwas.
Top-Ranks, ja.
Irgendwie sowas wird schon auch dir dann als Nutzer, Nutzerin suggeriert. Also es wird auch schon teilweise transparent gemacht von wegen, ach, dieses Profil wurde sehr oft geliked. Schau doch auch mal drauf.
Ja, ja. Und abseits dessen werden natürlich hauptsächlich Profile gezeigt, die in dein Spektrum passen.
Ja, die der Algorithmus dann für dich eben aussucht.
Ne? Ja. Oder es werden erstmal so ein paar drüber gezeigt, ein paar schöne, um dich anzuteasern. Und dann nach 3-4 Mal kommt dann halt so ein bisschen niedrigeres Niveau vielleicht. Also kann man sich ja unheimlich viele Strategien ausdenken, wie man so einen Nutzer bei der Stange hält. Weil bei diesen Apps geht es ja wie immer im Bereich des Internets, in den sozialen Medien, um Aufmerksamkeit. Also man muss dich bei der Stange halten. Mhm. Und wenn du am Anfang schon gleich irgendwie da drei Leute siehst, auf die du gar keinen Bock hast. Ne, dann
also die jetzt aus dem unteren Datenranking kommen würden.
Mhm. Ja, so muss man das sagen. Politisch korrekt, ja.
Ja, das fände ich wichtig.
Aus dem unteren Datenranking. Dann
würde ich wahrscheinlich auch sehr schnell das Interesse verlieren und denken, dass alle Profile so aussehen Hoffnung aufgeben.
Ja. Mhm. Und interessant fand ich auch, dass Männer da sehr benachteiligt werden, wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf. Und zwar
inwiefern, Adrian?
Es ist so, dass 78% der attraktivsten Frauen nur an den 20% der attraktivsten Männer interessiert sind. Und im Gegensatz
die begehrtesten
Männer, genau. 80% der begehrtesten Frauen wollen 20% der begehrtesten Männer. Es gibt also einen riesen Run auf dieses Fünftel Top-Männer.
Ja, eine riesen Ungleichheit.
Genau, und diese vier unteren Top-Männer, also sagen wir die 80% der weniger Begehrlichen, die kämpfen um 22% der Frauen. Was nicht mehr viel ist. Ne? Das ist, okay. Also,
ja.
Es ist
wie geht
schwer.
Das aus? Wie geht das aus? Nicht gut, oder?
Genau, also ein durchschnittlicher Mann muss mit der App ungefähr, habe ich verschiedene Zahlen gefunden, 115 bis 200 Frauen liken, um ein Like zurück zu erhalten. Und dann ist noch die Frage, ob du überhaupt ein Gespräch auf die Beine stellen kannst.
Dann sind wir ja wieder bei der Konversation.
Und dann ist die Conversion Rate. Und dann ist die Frage, ob du dann
ob
noch...
Ob man sich überhaupt trifft.
Ob man die Nummern hat und sich dann trifft und ob dann das noch was wird, ist ihnen ab. Ne? Cool. Also als durchschnittlicher Mann auf Tinder bist du wirklich sehr benachteiligt und zwar ungefähr so wie die Einkommensverteilung in Südafrika. Man kann es ja nämlich anhand des Gini-Koeffizienten, das ist ein Maß für den Grad der Ungleichheit, den man so auf Länder und deren Einkommensverteilung anwendet. Also ähnlich wie Südafrika ist das dann. Also nicht sehr gerecht.
Ja, so genau. Sehr ungleich. Das heißt aber auch, dass eigentlich Tinder oder spezifisch Online-Dating-Apps ja eigentlich eher nur was für Frauen und attraktive Männer ist.
Genau.
Wenn wir es jetzt einmal zusammenfassen wollen.
Richtig. Und das ist es eigentlich. Also
und dass ja eigentlich dann damit auch Männer insgesamt mit den Resultaten unzufriedener sind und vielleicht auch, ja, unzufriedener zurückbleiben und damit definitiv frustrierter sind und vielleicht auch hoffnungsloser.
Genau.
Wenn wir es überspitzen wollen.
Ja. Und du hast natürlich immer wieder auch Männer in der ganz unteren Ranking-Skala, die ganz, 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 ganz wenige. Also wenn der durchschnittliche Mann kriegt ja 100 bis 200 oder muss 100 bis 200 Mal swipen für ein Like, dann stell dir mal vor, was das mit einem ist, der sehr unattraktiv ist. Der hat halt gar keins. Oder er muss 1000 Mal swipen. Mhm. Ne, weil je mehr du in der Verteilung in die Extreme gehst, desto bitterer wird's.
Das ist natürlich schon sehr demotivierend. Das tut mir auch sehr leid, das so zu hören. Ne?
Ja. Gut, also so viel zu Tinder.
War es das schon, Adrian?
Das war es jetzt mal zumindest mit den ganz konkreten statistischen Analysen, die ich gemacht habe.
Mhm.
Und wir wollen uns jetzt nochmal so ein bisschen psychologisch-philosophischen Implikationen widmen und vielleicht auch mal dieses Thema nochmal so ein bisschen einen Schritt weiterbringen und auch auf die Gesellschaft übertragen und auf die Menschheit an sich, wie wir immer so sind. Wir schweifen dann aus, Gott und die Welt.
Mhm.
Willst du damit anfangen vielleicht?
Ja, wo fange ich denn da an? Also ich finde das sehr spannend, das jetzt so auch mit diesen ganzen Daten und Zahlen zu untermauern. Und was mir so oder welche Frage ich so dabei immer habe, ist auch so ein bisschen die Frage nach dieser unbegrenzten Möglichkeit. Ja, also wie ist das denn? Weil irgendwie, ich kann ja immer weiter swipen. Ne? Ja. Also es ist ja so, dass eigentlich dieser Stapel an Leuten oder dieser Stapel an Profilen, außer ich wohne jetzt wirklich irgendwo, wo wirklich
auf dem Dorf.
Buxtehude. Auf dem Dorf.
Buxtehude, glaube ich, ist nah an Hamburg. Da würdest du noch ganz Hamburg vielleicht mitnehmen, mit einem großen Radius.
Das war jetzt vielleicht so ein bisschen doof gewählt. Ne? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also dieser Stapel geht ja irgendwie nie zu Ende.
Ja.
Und da wäre schon die Frage, ob die Menge, also oder ob uns suggeriert wird, dass irgendwie die Menge an potenziellen Partnern ja damit auch ins Unendliche steigt.
Das passiert ja auch weltweit.
Ja,
Leute lernen sich kennen über Kontinente hinweg.
Ich kann ja auch meinen Radius so groß einstellen, dass das wirklich über Ländergrenzen und Kontinente hinweg geht.
Ja.
Und das finde ich schon spannend, beziehungsweise weiß ich gar nicht, was das auch für Implikationen dann hat für in den nächsten Jahren oder in den nächsten Jahrzehnten. Ne?
Ja, das stimmt. Also man kann ja auch bei Tinder, wenn man bezahlt, sich in andere Ländereien versetzen und also dann in China oder in Brasilien nach einem Partner suchen, obwohl man hier ist.
Ach so.
Und dann theoretisch dort irgendwie eine Brieffreundschaft aufbauen oder irgendwas anderes. Ja, das ist eine gute Frage. Was passiert, wenn die Anzahl an potenziellen Partnern ins Unermessliche steigt? Wir hatten ja früher und auch ganz früher gab es unheimlich wenig potenzielle Partner. Da wurden die von den Familien ausgesucht. Und es gab schon immer, du hattest keine Wahl, aber dann hattest du vielleicht irgendwann eine Wahl. Aber die Welt war so unvernetzt, dass natürlich dann in deinem Dorf vielleicht allein vom Alter her es nur 2, 3 gab, die in Frage kamen. Und die Frage ist vielleicht so ein bisschen, ob sich durch diese Entwicklung so ein bisschen das Commitment verkleinert. Oder ob man sagt...
Oder was das generell für Partnerschaften bedeutet.
Ja.
Also wenn wir jetzt diese Algorithmen nehmen, die mir ja potenziell auch so ähnlichere Partner vorschlagen, ja, wie wirkt sich das dann aus? Also habe ich dann nachher so diese Reibung, fehlt ja vielleicht auch, ne, die wir in der letzten Folge angesprochen haben. Mhm. Partnerschaften werden immer ähnlicher, dadurch gibt es keine Vielfalt. Es ist in gewissermaßen so eine genannte Echo Chamber, ne? Also es wiederholt sich alles so von selbst, ne? Und ich bewege mich eigentlich nur innerhalb meines Echos sozusagen.
Das würde natürlich bedeuten, dass du, sagen wir mal, als Persönlichkeit oder als Mensch weniger oft herausgefordert wirst oder auch, sagen wir mal, ermutigt wirst, deine eigene Meinung zu überdenken, dich besser oder schlechter abgleichen kannst, wenn immer nur gleiche Sachen oder gleiche Partner irgendwie auf dich einprasseln. Ne?
Ja, und irgendwie auch so, das ist ja auch ganz komisch, glaube ich, wenn man, also ich denke jetzt nur mal daran, wenn ich ganz wenige Likes bekomme und oder mir die Person einfach nicht schreiben. Das ist ja irgendwie auch so eine gefühlte Ablehnung, ja, obwohl da vielleicht gar keine Ablehnung da ist. Also ich finde, das gibt so viel Spielraum zur Interpretation, was sich dann wiederum auch negativ auf mein Selbstbild, auf meinen Selbstwert auswirken kann oder generell irgendwelche Implikationen hat, ne? Stichwort Incels, wie ich eben auch das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht bewerte, ja, und das finde ich schon wichtig, das auch zu beachten.
Aber hier sind jetzt wirklich mal die Männer benachteiligt. Ja, du sagst, Ablehnung ist ein gutes Stichwort, weil ich habe den Eindruck, diese Dating-Apps dienen hauptsächlich dazu, diese Erfahrung der Ablehnung unsichtbar zu machen. Das heißt, wenn wir früher in eine Bar gegangen sind als Männer und haben irgendwie eine Frau angesprochen, ne, dann war natürlich immer eine große Chance, dass sie sagt, nee, hau ab. Und das ist immer auch schmerzhaft, auch für Männer. Ne? Ist das sehr schmerzhaft, kann sehr kränkend sein, möchte man eigentlich nicht. Deswegen machen das vielleicht auch nicht so viele Männer oder deswegen hat man auch eine gewisse Gewissensbisse.
Ja, oder es ist einfach ehrlich und direkt und man muss damit das lernen, damit auch klarzukommen.
Ne? Richtig.
Das Scheitern gehört ja auch dazu irgendwie.
Und man findet so irgendwie ja sein, man merkt dann, okay, das ist vielleicht so, sagen wir mal, von dem, was ich begehre, nicht erreichbar und etwas anderes ist erreichbar. Das heißt, ich kann auch in ungefährer Art und Weise meine eigene Attraktivität explorieren und herausfinden, wie attraktiv bin ich eigentlich, ne? Vor allem vielleicht als jüngerer Mensch. Und ich denke, wenn man eben diese Ablehnung unsichtbar macht, dann machen das die Menschen ja selber nicht mehr. Die Menschen haben vielleicht gar keinen, so eine Art.
Ich muss es ja nicht mehr machen. Es ist ja auch irgendwie total convenient. Ja,
es ist convenient.
Ich kann einfach nicht schreiben.
Lernst du überhaupt
oder
dann
nicht
noch,
swipen.
Schon mal, lernst du überhaupt noch, wie attraktiv du bist oder wie du praktisch auf andere wirkst, wenn das ein Algorithmus für dich entscheidet, zu wem du passt und zu wem nicht?
Schwierige Frage.
Ja, sehr schwierige Frage. Zizek hat das so ein bisschen auch als Angst vor dem Fall bezeichnet. Ne? Also die Ablehnung ist immer so ein bisschen der Fall.
Yeah.
Also Falling in Love, auf Französisch heißt das auch so, ich kann es so nicht sagen, das heißt, wir fallen in die Liebe.
Yeah. Oder fallen aus ihr wieder raus.
Oder fallen aus ihr wieder raus, ne? Genau, es geht in beide Richtungen. Aber wir machen uns natürlich extrem vulnerabel, wenn wir uns verlieben und gehen eben auch das Risiko ein, extrem verletzt zu werden und eben abgelehnt zu werden. Mhm. Und Zizek, einer meiner Lieblingsphilosophen, der für sein wundervolles Aussehen und seinen großartigen Dialekt bekannt ist, sagt, dass wir das mehr und mehr vermeiden, auch über solche Online-Geschichten. Also, dass wir es nicht mehr aushalten, auch nur ansatzweise irgendwie abgelehnt zu werden. Mhm. Und das, denke ich, ist schon nochmal eine Sache. Er bezieht das dann gleich wieder auf die ganze Gesellschaft, was ich auch so sehe, dass wir eigentlich, wir wollen diese Sache der Beziehung, wir wollen das Kuscheln, die menschliche Nähe, die Intimität, die Gespräche und alles, was dazugehört, aber wir wollen diesen Fall nicht. Mhm. Und er vergleicht das dann wiederum mit anderen Produkten, die wir so in unserem Leben vorfinden. Eine Cola ohne Zucker, Bier ohne Alkohol, das gute Essen, das genauso schmeckt, aber nur mit nachhaltigen. Und wir wollen immer etwas und dann aber nicht den negativen Teil davon. Und wir versuchen, den immer zu eliminieren. Und das fand ich irgendwie interessant von der Argumentation her, dass das so ein bisschen auch gerade so ein Ding ist, was wir so, wie wir konsumieren. Wir konsumieren gerade immer, wir konsumieren ohne Ende. Mhm. Und mittlerweile konsumieren wir auch für ein gutes Gewissen. Wir wollen ein gutes Gewissen haben. Deswegen kaufen wir Fisch, wo irgendein Label drauf ist, was eh nur gelogen ist. Aber wir möchten den Fisch, ohne dass er gequält wurde oder dass er irgendwie aus einer bösartigen Kultur kommt oder dass dafür irgendwie ganz viele Leute oder Tiere gestorben sind. Ne?
Aber das würde ja auch bedeuten, wenn wir das jetzt wieder auf die Erfahrung der Ablehnung innerhalb dieser Apps beziehen wollen, ne? Dann wird die Ablehnung oder der Fall, ist ja vielleicht nur die halbe Fallhöhe. Und dadurch, dass es eben unsichtbar gemacht wird, tut es vielleicht erstmal weniger weh, ja, so, aber es ist irgendwie nur so halb abgeschwächt sozusagen.
Ja, wobei natürlich dann auch oft im realen Leben dann der Fall nochmal kommt, oder auch die Ablehnung, ne, in jedem Fall.
Vielleicht im realen Treffen.
Aber es wird nicht reduziert, die Chance wird reduziert, weil es ist ja schon so ein äußerlicher Abgleich und es ist nie so, nee, du bist also gar nicht in meinem Attraktivitätslevel, dich würde ich ja niemals, das passiert nicht mehr, das ist schon so ungefähr vorsortiert.
Okay, ja. Also ich finde das irgendwie ganz spannend, dass du nochmal so den Konsum ansprichst, ja, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass das irgendwie so, wenn wir jetzt weiterdenken und Online-Partnersuche irgendwie so in der Zukunft sehen, dass das, ne, durch immer bessere Algorithmen und durch bessere Abstimmung, ne, der Ähnlichkeiten, dass das ja auch so eine Art Konsum wird, ne? So ein Convenience-Ding, dass ich eigentlich, dass mir der passendste Partner vorgeschlagen wird sozusagen und ich dann den nur konsumieren muss sozusagen.
Für jegliche Gelegenheit. Also wie praktisch, du hast dann so eine Essenslieferer-App, da sind dann halt Männer drin und dann suchst du dir einen aus für Abendessen, für Kuscheln, für was auch immer. Und dann wird der geliefert.
Ja.
Also ist natürlich jetzt ein bisschen sehr, sehr weit gedacht, aber ich denke schon, dass man diesen Gedanken haben kann und dass das auch eine, sagen wir mal, eine berechtigte Sorge ist, dass die Liebe irgendwann zum Markt wird und dass das alles
objektiviert
wird.
Ich finde das ein bisschen gruselig.
Ist mega gruselig. Super gruselig.
Also wenn wir zum Glück auch ein bisschen traurig.
Ja, also ich glaube, vielleicht sind wir noch nicht so weit, dass wir traurig sein müssen, weil wir haben ja auch immer noch Studien gefunden, die gesagt haben, dass sich dieses ursprüngliche Beziehungsverhalten noch nicht fundamental geändert hat, sondern dass die Dating-Apps eher als so eine Art Werkzeug benutzt werden, um eben jemanden kennenzulernen.
Also so ein Vehikel dann dahin, dass ich erstmal jemanden kennenlerne und dass dann trotzdem es aber möglich ist oder vielen auch darum geht, diese tiefgründige Liebe oder Partnerschaft zu finden. Ne?
Genau, richtig. Aber das war 2017.
Ja, diese Studie.
Ja.
Wer weiß, ja, wir werden sehen, ob die langfristigen Bindungen oder Beziehungen damit auch aussterben werden. Ja,
gerade glaube ich, Corona ändert das Ganze. Es gibt massive gesellschaftliche Änderungen durch Corona, die ich auch, glaube ich, sehr langfristig sehe. Die sind nicht einfach mal kurz ein Jahr oder anderthalb und dann ist alles wieder wie vorher, sondern das ist etwas, was uns sehr lange begleiten wird, wahrscheinlich für immer. Und da wären wir ja schon nochmal so bei einmal den Einfluss Coronas und auch dann Phänomene des Online-Datings.
Ja, weitere Phänomene.
Weitere Phänomene, genau. Die Sachen, die wir bisher nirgendwo untergekriegt haben, kommen in diese Kategorie. Zum Beispiel Ghosting.
Oh, was ist denn das?
Das ist, wenn man nicht zurückschreibt. Und da habe ich mich mal gefragt, also ich habe öfters mal das davon gehört und auch wieder mal Klagen darüber gehört, passiert, dass man nicht zurückgeschrieben bekommt. So ist mir auch schon passiert. Aber ich habe mich dann immer gefragt, hat man denn überhaupt was geschrieben? Eine Frage oder so? Oder ich habe manchmal so den Eindruck, dass von weiblicher Seite aus Ghosting schon interpretiert wird, wenn der Typ sich nicht aktiv meldet. Weißt du, ist das schon Ghosting? Was würdest du sagen?
Das weiß ich jetzt so gar nicht, wie ich das einschätzen würde. Aber das denke ich mal, das liegt auch so sehr individuell begründet. Ich würde das nicht mal so sehr auf Frauen oder Männer jetzt ummünzen wollen. Das liegt ja auch an meiner eigenen Bewertung der Situation oder wie ich denke, wie meine Nachricht aussah und ob die quasi eine Antwort, ja, irgendwie eine Antwort einfordert oder nicht.
Klar, ja. in welchem, sagen wir mal, Abschnitt der Beziehung oder der.
Aber es macht es natürlich häufiger, ne? Also ich glaube, wenn das so ist, wie wir ja schon gesagt haben, dass man mit so vielen Menschen Kontakt hat, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass ich irgendjemandem nicht mehr zurückschreibe, das ist klar.
Aber, und das ist natürlich völlig akzeptabel, wenn man sich noch nie gesehen hat oder ne, in so den ersten Anfängen, aber es gibt ja auch Fälle, wo Leute sich 3-4 Mal treffen und dann einfach so der Kontakt ohne auch nur ein Wort zu sagen, einfach so beendet wird und von beiden Seiten beendet wird. Und dann habe ich immer den Eindruck, dann geht das natürlich alles in so eine richtige Bedeutungslosigkeit rein. Ne? Und man könnte doch mal als ehrliche und aufrichtige Menschen, die noch ein bisschen Anstand haben, sagen, hey, wir haben uns jetzt hier kennengelernt. Für mich war das nicht so toll oder für mich ist das hier vorbei und ich suche was anderes. Du bist ein netter Mensch. Viel Erfolg in deinem Leben. So, und dann könnte man das einfach so beenden, oder?
Ja, klar, könnte man. Ich denke auch, dass das sicherlich einige machen. Ne?
Ja.
Also kann man so oder so.
Hoffentlich, also macht das bitte. Das ist nett.
Ja, es hat ja auch eine gewisse Wertschätzung, ne?
Selbst
wenn
auch,
das, wenn das jetzt nicht unbedingt eine Freundschaft oder eine Beziehung wird, dann kann man so doch nochmal die Wertschätzung ausdrücken oder sich für den, sag ich mal, den schönen Moment oder den Kontakt bedanken.
Bringt gutes Karma.
Karma-Punkte.
Immer schön die kurzfristigen Tinder-Beziehungen aufrichtig beenden, dann kommt ihr auch alle in den Himmel.
Hört auf, Adrian.
gerade jetzt mit Corona ist so ein bisschen die Frage, ne? Alleinsein kompensieren, ne?
Ja.
Inwieweit passiert das? Ist das generell auch so eine digitale Frage? Inwieweit hilft auch mein Handy mir dabei, nicht allein zu sein?
Na, der Wunsch nach Bindung oder Zugehörigkeit ist ja trotzdem da und Dating-Apps suggerieren natürlich sowas wie Nähe dann auch. Ne?
Mhm. Ja, wir haben natürlich auch so Phänomene wie Selbstdarstellung und Narzissmus.
Mhm.
Da natürlich alles über Bilder läuft, alles über Attraktivität läuft, ist das, glaube ich, so auch schon erklärbar. Narzissmus haben wir in unserer allerersten Folge ganz ausführlich besprochen, daher nochmal der Querverweis. Was ist denn Catfishing?
Boah, das finde ich mega schwierig. Das müsstest du nochmal erklären. Ich finde das so, das ist so irgendwie...
Also
irreführend, wieso Katzen?
Also Männer geben sich ja als andere aus oder haben Fake-Profile und versuchen dann auf Dates zu gehen und eben sich mit Frauen zu treffen, die so sie noch nie gesehen haben, weil sie ja mit falschen Profilen ankamen. So habe ich das verstanden. Haben wohl auch 23% der amerikanischen Frauen schon erlebt.
Ja.
Ich kann mir nicht erklären, wie das klappt. So, du hast ein Date als Frau, erwartest einen Typen und dann kommt ein ganz anderer und sagt, hey, haben wir nicht ein Date? Oder,
also, ich bin doch der Freund von dem.
Genau, ja, ich bin der Kumpel, er konnte nicht kommen. Also irgendwie.
Ja, spannend, dass das so, also irgendwie muss es ja eine gewisse Intention oder eine gewisse Hoffnung geben, dass dann die Frau so überrumpelt ist oder vielleicht einen doch so gut findet, dass das dann irgendwie weitergeht. Also finde ich irgendwie komisch.
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ein Verzweiflungsakt dieser benachteiligten 80% der Männer, der unattraktiveren Männer ist, die dann eben leider kreativ werden müssen und dann vielleicht sich irgendwie Bilder von Brad Pitt in ihr Profil stellen und gut, das wäre doof, aber vielleicht irgendjemand anders Attraktives, der nicht so bekannt ist und dann eben das so versuchen. Ist nicht undenkbar, es ist natürlich eine Verzweiflungstat und wird wahrscheinlich nie zum Erfolg führen, ja, aber wenn es einmal von 100 Mal klappt, vielleicht ist es dann schon sinnvoll.
Ja.
Weil ich glaube, Männer haben natürlich von Natur aus einen sehr großen Drang, einfach eine Partnerin zu finden, weil sie sich ja auch fortpflanzen wollen, ne? Ohne Frage. Ich glaube, da muss man gar nicht drüber diskutieren.
Mhm.
Und sind auch wahrscheinlich zu der einen oder anderen verzweifelten Tat fähig. Genau, was wir noch so als Phänomen gefunden haben, ist also promiskuitive Apps, also sagen wir mal Sex-Apps, Apps, die ausschließlich auf Sex-Dates anspielen, dann haben wir so ein bisschen psychologische Mechanismen darüber laufen lassen und fragen uns natürlich, was passiert eigentlich, wenn Sex als Kompensierung und dysfunktionale Strategie benutzt wird?
Ja, das kann natürlich oder wird damit natürlich einfacher gemacht. Also ich würde das jetzt nicht so über einen Kamm scheren. Ich glaube, es ist sicher gut, dass es solche Apps gibt. Ja?
So wie ich gesagt.
Nee, das habe ich auch nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Ich sage das nur noch mal generell dazu. Ja, aber Ich glaube, was natürlich auch häufig passieren kann, ist, wenn das benutzt wird, um andere Dinge sozusagen zu kompensieren. Ne? Ja. Meine Einsamkeit zu kompensieren, anderes Gefühl, das ich nicht gut aushalten kann, dann ist das natürlich auch ein Risiko, sag ich mal.
Genau, also wir wollen so ein bisschen auch die psychologischen Gefahren vielleicht thematisieren, ne? Wenn wir das mal, wenn wir uns darauf einigen können.
Ja, oder auch so eine Sucht nach Bestätigung oder Bewunderung, ja, das würde so ein bisschen in diese, in die Ecke fallen mit Selbstdarstellung oder Narzissmus, ne, sind natürlich diese Apps auch so die willkommene Plattform irgendwie, und da muss man einfach so ein bisschen vorsichtig sein.
Genau.
Gleichzeitig gibt es natürlich auch Gefahren beim Online-Dating. Ne? Wo trifft man sich? Macht man das jetzt, also vor allem jetzt bei Corona, ne? Ist ja, glaube ich, so die einfachste oder die einzige Möglichkeit, sich erstmal auf neutralem Boden kennenzulernen, der allseits beliebte Spaziergang. gibt auch, also manchmal, wenn ich im Park unterwegs bin, dann gibt's ein Spiel, ne? Entweder Tinder-Date oder tatsächliches Pärchen.
Genau.
Oder nur Freunde. Also ja, ist ein ganz lustiges Spiel.
Ich glaube, ehrlich gesagt, da wird es so viele kreative Dinge noch geben, was, also ich denke mal, es wird so Picknicktaschen für Männer werden kommen, wo sie dann schnell einen Drink mixen können. Dann vielleicht noch so Picknicktaschen, glaube ich, werden ganz, ganz hoch im Kurs sein. Also wenn ihr noch kein Geschäft habt oder so, macht ein Picknicktaschengeschäft auf mit Mixerhalter und verschiedenen Spirituosen oder sowas.
Ja, und so kreativ, ne? Also da müssen sich natürlich auch diese Online-Plattformen auch was ausdenken, ja, wenn jetzt die normalen Dates nicht mehr möglich sind, ja. Also wir haben auch gesehen, dass es eben bei Tinder, glaube ich, das virtuelle Dating gibt, also dass man sich dann, glaube ich, auch anrufen kann über Videotelefonie, ja. Also sowas ist jetzt auch natürlich irgendwie an der Tagesordnung.
Ja, alles wird digitalisiert. Mhm. Das ganze Erleben, also das erste Kennenlernen wird digitalisiert. Und wir waren ja eben noch so bei Intimität und Sex. Auch das wird digitalisiert, ne? Sei es durch Sexting, Nacktbilder, Telefonsex, der gute alte Telefonsex, den früher noch gab. Ich weiß gar nicht, ob der noch so relevant ist. 0190 und sowas. Wo es ja wirklich Hotlines gab. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Das ist alles irgendwie einfacher geworden. Aber was ich interessant fand, ist OnlyFans, Nacktbilder posten gegen Geld. Also, dass Leute ihre Nacktbilder im Internet verkaufen. Findest du nicht das irgendwie psychologisch schon so ein bisschen, also ja, kann man machen,
es
so
ist
als
halt
Hobby
so
vielleicht?
Also ein bisschen ähnlich wie Instagram, ja. Also es geht jetzt nicht so in Richtung Dating, aber es ist schon auch so ein Phänomen, ne, dass man um einen bestimmten Kanal zu subscriben, dass man dann eben monatlich was zahlen kann oder eben für eine einmalige Handlung oder ein bestimmtes Verhalten, ein bestimmtes Bild. Und meistens geht das eben in die Richtung Nacktheit oder sonstiges Sexuelles, dass man dann der Person, die eben auf diesem Kanal ist, der diese Anfrage schickt. Ja, und das finde ich ja auch spannend.
Ja. Man muss immer nur beachten, so ein bisschen auch Datenschutz und welche Bilder man von sich im Netz haben will. Aber ich glaube, da ist auch jegliches Gewissen oder Bewusstsein für verloren gegangen, ist sowieso vorbei. Ne?
Also ja, kann ich ja auch nicht wissen, was die andere Person dann damit macht.
Nee, natürlich nicht. Das ist so ein bisschen. Wenn man es schafft, sollte man versuchen, damit ein bisschen, natürlich mit allen Informationen im Internet ein bisschen spärlicher umzugehen. Aber ich glaube, das ist momentan so ein Thema. Damit findest du keine Freunde mehr, wenn du da irgendwie Kritik. Ja, was meinst du denn, welchen Einfluss hat denn jetzt Corona auf das Beziehungsverhalten oder auch, sagen wir mal, die Online-Partnersuche, aber auch das Beziehungsverhalten? Meinst du, dass die Leute vielleicht jetzt doch irgendwie, sagen wir mal,
sesshafter werden,
Tiefgang suchen, dieses ganze, viele One-Night-Stands und hier und da, und das ist ja alles irgendwie nicht mehr so attraktiv, habe ich den Eindruck, oder?
Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen abgenommen hat, so dieses, ich springe jetzt noch zum nächsten oder ich schaue jetzt, welche Möglichkeit es noch gibt, ja, also Ich könnte mir vorstellen, dass es eher in die Richtung geht, wenn es wirklich zu 80% passt oder ich mich mit der Person gut fühle, dann bleibe ich auch erstmal bei der und habe, also das klingt jetzt total doof, aber ich bin da vielleicht auch so ein bisschen demütig und bin vielleicht erstmal froh, dass ich jemanden habe, mit dem ich die Corona-Zeit oder den Lockdown verbringen kann und überstehen kann, ja, also ich kenne wirklich wahnsinnig viele Pärchen, die sich jetzt auch während Corona gefunden haben. Ne?
Ja.
Und das finde ich schon auch sehr, sehr toll irgendwie.
Dass und sie kriegen alle Kinder, klappt. Ne? Oder viele Kinder, habe ich den Eindruck. Ganz
subjektiv
Eindruck.
Das ja sowieso, ja. Ne? Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dadurch, dass wir eben seit letztes Jahr so auf uns zurückgeworfen sind, dass das natürlich vielleicht auch dem wiederum in die Hände spielt, dass wir uns doch eher nochmal mit uns auseinandersetzen müssen, mit dem, was ich will, wohin ich will. Ne? Vielleicht lerne ich mich auch nochmal besser kennen. Und dass wir dadurch, dass es eben sowieso so vieles nicht möglich ist, dass wir dadurch auch genügsamer sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir dann auch in der Partnerwahl genügsamer sind, aber ich könnte mir vorstellen, dass das einen großen Anteil auch daran hat, dass ich mich vielleicht doch schneller festlege, ja, und nicht unbedingt noch weiter suche, ja.
Wäre irgendwie ironisch, wenn Corona mit der ganzen Digitalisierung, die daherkommt, dann wirklich so ein, sagen wir mal, vielleicht nochmal einen neuen Schub der Monogamie auslösen würde.
Ja, oder auch so Verbindlichkeit, ne? Also ja. Das ist ja dadurch, dass eben Corona so unsicher ist und so wenig Sicherheit bietet auf allen Ebenen, dass wir natürlich so ein, wenn ich sowieso schon großes Bedürfnis nach Sicherheit habe, dass ich das eben dann auch aktiv suche und es einfordere und dann natürlich mich sicherer fühle in einer Beziehung oder in einer Bindung.
Ja. Ja, interessant, wie das Thema Sicherheit dann auch sich auf unser Verhalten so schnell abfärbt.
Ja, oder dass eben auch so darauf, ne, unser Fokus sich wieder so ein bisschen verändert und nicht mehr so viel Ablenkung besteht, ja, so diese Innenschau, der Blick auf uns selber.
Ja.
Und ja, so mehr wieder der Fokus auf Familie und Freunde und so das Zusammenkommen.
Ja.
Aber das ist vielleicht auch eine Frage, die wir euch nochmal mitgeben wollen, was
genau
ihr dazu denkt oder was ihr glaubt.
Auf jeden Fall ein positiver Anstoß zum Schluss. Und vielleicht hat ja Corona auch nicht nur negative Auswirkungen, sondern vielleicht auch auch den ein oder anderen positiven Effekt.
Genau.
Schön.
Bis dahin, macht's gut.
Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und bis dann.
Tschüss.